Ich freue mich, dass wir heute Abend schon den zweiten Abend dürfen haben. Der erste Abend haben wir ja vor allem das Wesen und das Wirken vom Heiligen Geist gehabt. Heute wird es noch einmal ums Wirken gehen. Im ersten Teil nachher ums Hindern. Das nächste Mal kommen nachher die heissen Themen. Die Abend wird auch der Dani machen. Die heissen Sachen habe ich auch ihm abgegeben. Taufe und Erfüllung im Heiligen Geist. Das ist immer so, was ist Taufe, was ist Erfüllung und so weiter. Da ist vor allem manchmal ein kanonisches Sprachwirrwarr, vor allem auch im Blick auf unsere charismatischen oder pfingstlichen Geschwister. Aber da wird der Dani uns mit reinnehmen. Nachher vor allem Schwergewicht Gaben vom Heiligen Geist. Ein allgemeiner Teil, den wird er nicht wieder machen. Und spezifische, die Gaben, die ihr alle nicht versteht, die wird nachher der Daniel versuchen, mit euch anzuschauen. Am fünften Abend, bevor wir nachher am sechsten Abend noch ein bisschen auf Fragen von euch eingehen wollen und auch noch einen kurzen Blick in die charismatische Bewegung reinwagen. Heute Abend, wie schon gesagt, das Wirken vom Heiligen Geist. Wir werden die Versiegelung mit dem Heiligen Geist anschauen. Auch kurz das Thema Heilsgewissheit, die Frucht vom Geist und nachher der Bereich des Hindern vom Heiligen Geist, wo uns der Dani mit reinnehmen wird, das mögliche Verhalten gegenüber dem Heiligen Geist und schon ein bisschen schwieriges Thema, was ist Sünde gegen Heiligen Geist? Ich denke, ein spannender Abend. Wir hoffen, dass wir wieder so auf die 9 eine Landung machen könnten. Wir haben gefunden, ihr habt das letzte Mal noch genossen, dass es eben nicht 10 war, Ego. Die Tour ist jetzt korrigiert, genau. Aber wir werden gleich, ich denke, wir hätten nachher auch noch Zeit, noch ein bisschen im Gespräch zu sein. Und wir hätten nach anderthalb Stunden eigentlich wahrscheinlich auch genug gehört. Es gibt viele Sachen, viele Bibelstellen, die wir auch nicht einfach alle werden ausführen. Also, wir haben ein Skript, das relativ ausführlich ist, auch mit Bibelstellen. Ich werde euch die nicht alle nennen. Wahrscheinlich auch Dani nicht, da haben wir uns nicht abgesprochen. Aber es gibt so viele Stellen dazu. Und die nachher noch einmal daran her wollen, die haben alles schriftlich auch Aufnahmen werden gemacht, die ihr nachher auch nochmals nachhören könnt. Aber ausführlicher wird es nachher schriftlich, in schriftlicher Form sein. Genau. Wir werden wahrscheinlich auch PowerPoints hochtun, weil sie doch einen kleinen Überblick geben für die, die einfach schnell noch einmal die Tür wetten. Genau. Das erste Thema, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist und das Unterpfand vom Geist. Eigentlich ein Thema, das schon einfach nur faszinieren kann. Also, Versiegelung und Unterpfand vom Geist sind zwei Ereignisse, die eigentlich unsere Erlösung begleiten. Wenn jemand zum Glauben Jesus findet, dann macht Gott als erstes, dass wir vor ihm gerecht sind. Zweitens, er tauft uns in seinen Geist rein, in seine Liebe. Das wird das Thema sein von Dani, da werde ich nicht gross darauf eingehen. Und drittens, nimmt der Geist Gottes Wohnung in uns und Jesus lebt durch seinen Geist in uns. Das lesen wir vor allem in diesem Vers. In Christus seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Das eine, was hier steht, ist klar Siegel. Wir sind versiegelt. Gerade die älteren Geschwister, die unter uns wissen vielleicht noch mehr, was bedeutet das Siegel? Oder ist das kein Begriff mehr? Was bedeutet das Siegel? Da kann niemand mehr etwas dran rütteln, ja. Das ist ein Verschluss, ja. Wir kennen es auch bei den Königen unter einem Vertrag. Es ist versiegelt worden, es hat Gültigkeit, hat auch zu tun mit Eigentumsrecht oder mit Sicherheit. Es ist so, es ist unumstößlich. Und das ist das, was Gottes Geist in uns wirkt. Wir sind versiegelt. Nachher das Unterpfand, vielleicht können wir auch da kurz austauschen. Was ist ein Unterpfand? Schwieriger Begriff, kanonäisch, ich weiss es, aber wenn wir es am Sonntag müssen erklären können, dann könnt ihr euch vielleicht ein bisschen üben, was das könnte heissen könnte, so sonst. Genau, was ist ein Pfand? Ein Zeichen, ja, im weitesten Sinn. Genau, eine Vorausgabe. Genau, aber mal, es geht in die Richtung, ist natürlich eben jetzt auf die heutige, mit den heutigen Worten könnte man sagen, ist eine Anzahlung in dem Sinn, ist ein gutes Wort. Es ist Sicherheit, dass das volle Entgelt noch kommt, eben wirklich wie eine Anzahlung oder auch ein Vorgeschmack oder ein Müsterchen auf das, wie es wird sein, in Vollkommenheit. Ich möchte mit euch... Ja. Schlussendlich ist es etwas, das jetzt schon uns wirkt, das in der Vollkommenheit eigentlich letztendlich in der Ewigkeit wird da sein, wenn wir, genau. Siegel, man kann es mit der Unterschrift vergleichen. Man kann auch das Bild von einem Scheck, wenn der unterschrieben ist, hat er Wert. Und durch Gottes Geist haben wir diesen Wert bekommen in Christus. Also von dort her stimmt natürlich auch die Unterschrift, genau. Wer wird versiegelt? Wir wollen hier einen Text miteinander lesen. Alle Gläubigen. Gott selbst hat uns und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus, und uns mit seinem Geist erfüllt. So drückt er uns sein Siegel auf. Wir sind sein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes in unseren Herzen ist Gottes sicheres Pfand dafür, dass er uns noch viel mehr schenken wird. Auch hier im 2. Korinther 1, 21 und 22, sehen wir wieder die Begriffe, und versiegelt werden wir eigentlich, durch das es Gottes Geist in uns Raum bekommt, in uns wohnt. Ungeachtet, wie du dein Leben gestaltest. Es hat nicht damit zu tun, ob ich ein guter Christ bin oder ein schlechter Christ, sondern wir werden versiegelt, denn wenn wir Gott unser Leben übergeben. Auch gerade in Korinth hat es Christen gegeben, wenn ihr mal den Korintherbrief durchlesen müsst ihr sagen, sind das schwierige Kerlinnen gewesen. Der Paulus muss ja dann eine richtige Kappe waschen zum Teil. Hat aber keinen Abbruch da in ihrer Versiegelung. Versiegelung hat nichts damit zu tun mit meinem Wandel, sondern mit dem Geschenk von Gott. Da, wo ein Mensch sich Jesus hergibt, da ist er versiegelt, da hat er quasi die Zusicherung, die Unterschrift unter seinem Leben. Eigentlich etwas Gewaltiges dürfen sagen, wenn ich mein Leben Jesus Christus hergebe, dann steht ein Siegel auf meinem Leben. Es ist da. Hat nichts mit mir mehr zu tun, ob ich jetzt als guter Christus leben gehe oder nicht. Ich bin versiegelt. Wenn erfolgt die Versiegelung, haben wir eigentlich schon gehabt, zum Zeitpunkt von der Wiedergeburt. Epheser 1, 13, Christus seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Versiegelt werden wir zu dem Zeitpunkt von der Wiedergeburt. Denn wenn wir Gabe vom Heiligen Geist überkommen, das ist letztendlich der Zeitpunkt, wo wir versiegelt werden. Auch theologisch ist es unmöglich, dass wir sagen können, wir sind versiegelt und nachher ist die Bekehrung gekommen, sondern das passiert zum gleichen Zeitpunkt. Da, wo wir uns entscheiden für Christus, da, wo die Wiedergeburt passiert, wo Gottes Geist in unser Leben kommt, da geschieht die Versiegelung zu diesem Zeitpunkt. Und wir sind nachher, wir können sagen, es verbrieft das Eigentum Gottes. Wir sind ihm überschrieben. Das Drittes, wie lange dauert die Versiegelung auf den Tag der Erlösung? Das lesen wir im Epheser 4,30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Also die Versiegelung dauert bis zum Tag der Erlösung. Wir sind versiegelt, wir können sagen, eigentlich bis in die Ewigkeit hinein. Es ist nicht etwas, wo, ja, wenn jemand sagt, ja, jetzt bin ich auf die Nase gefallen, jetzt ist mir die Siegel noch gerade abgefallen. Hört auf mit so Zeug. Das verhält bis zum Tag der Erlösung. Das ist nicht etwas, das abfallen könnte. Sondern das hat auch nicht mit unserer Leistung zu tun, sondern die Versiegelung dauert bis in die Ewigkeit. Ich habe schon von Leuten gehört, von früher, wo er gesagt, meine Eltern haben mir gesagt, wenn du in Kino gehst und Jesus kommt wieder, könnte es gefährlich werden. Er dachte, habt ihr dir ein Segel abgegeben vorher? Nein, das Segel ist, geht auch mit in Kino. Versiegelt, wir sind versiegelt bis auf den Tag der Erlösung. Das ist nicht etwas, das irgendwo wieder abhanden kann. Für mich etwas Gewaltiges, wenn wir auch die Textstellen lesen. Vielleicht, wenn du das Gefühl hast, ja, ich bin ein schlechter Christ, ich mache so viele Fehler. Und trotzdem dürfen wir sagen, Gott hat durch seinen Geist Segen auf dein Leben gelegt. Die Folgen der Versiegelung, vom Unterfang mit dem Heiligen Geist, ich denke, das Wichtige, wir sind Gottes Eigentum. Wir sind sein Eigentum. Satan hat kein Anrecht, unser Leben anzutasten. Viele Christen haben oft Angst und denken, oh, wenn der Teufel kommt, wir sagen, der Teufel kann dir nichts anhaben. Er kann dir das Segel nicht streitig machen. Obwohl dass es möglich ist, dass wir dem Teufel Raum geben können. Wenn wir sündigen, dann geben wir dem Teufel Raum. Und sagen, okay, in diesem Bereich darfst du wirken. Manchmal das Gefühl, es ist wie eine Einladung, wenn wir bewusst eure Sünde leben, dem Teufel zu sagen, schau, okay, hier darfst du. Aber er hat nicht das Recht, wir sind Gottes Eigentum, er kann es nicht antasten. Du hast kein Anrecht mehr, in mir wohnt Christus, ich gehöre ihm. Und in dem haben wir auch Autorität. Und die Teufel können sagen, du, fahr ab. Du hast nichts zu tun. Du hast kein Anrecht in meinem Leben, dass Sünde wieder darf mein Leben beherrschen und bestimmen. Und das ist oft der Kampf, den die Bibel davon hat. In einem geistlichen Kampf stehen, weil der Teufel es immer wieder versucht. Aber wir sind sein Eigentum. Unsere Erlösung ist sicher. Es ist nicht etwas, das irgendwo in Gefahr steht. Wir dürfen darin Heilsgewissheit haben. Der Dani hat ein Beispiel aufgeschrieben aus der Antike. Ephesus war ja Handelsstadt, Seehafen. Und dort hat jemand einen Kaufmann seiner Ware ausgesucht und hat das Holz, das er ausgesucht hat, mit einem Segel versehen. Und nachher später ist einer gekommen und hat nachher anhand von diesem Segel das Holz mitgenommen, das von seinem Herr ist versiegelt worden. Und das ist eigentlich auch ein gutes Bild. Unsere Erlösung ist sicher, wir sind versiegelt. Und wenn Jesus wiederkommt, wird er uns, werden wir erkannt werden. Eigentlich ein schönes Bild, was passiert, wenn Jesus bei der Entrückung die Sinn einsammelt und wir sind mehr als ein bisschen Holz, das einfach ist versiegelt worden und gesagt, okay, das gehört hier dazu. Und nachher die Folge der Versiegelung, Gott bewahrt uns bis auf den Tag der Erlösung. Ein Zitat vom, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das Matthew Henry. Er beschreibt die Zunge, die Pfand vom Heiligen Geist. Ich habe schon einen Text gefunden und ich muss sagen, er drückt etwas von dem aus, was die Zunge, die Pfand bedeutet. Die Anzahlung ist ein Bestandteil der Kaufsumme und sichert somit die Zahlung des Kaufpreises. Ebenso ist es mit dem Geschenk des Heiligen Geistes. Die Heiligung, die wir durch ihn heute schon erfahren können, ist ein Pfand auf die vollkommene Heiligkeit, die wir dereinst beim Vater erleben werden. Die Tröstungen, die wir heute durch ihn erleben, sind ein Garant für den kommenden ewigen Frieden. Die Erleuchtungen, die er uns heute schenkt, sind ein Pfand auf das immerwährende Licht Gottes. Alles, was der Heilige Geist in unserem Leben tut, ob er uns heiligt, tröstet oder erleuchtet, ist ein Pfand auf den Himmel göttlicher Herrlichkeit. Also das, was Gottes Geist heute und hier in unserem Leben tut, ist eigentlich nur ein kleiner Abglanz von dem, was in der Herrlichkeit wird sein. All die Heiligung, da wo unser Leben immer Jesus ähnlicher wird, Tröstungen, Erleuchtungen, das wird, kommt nur annähernd dem nach, wo wir einst in Herrlichkeit werden haben. In diesem ganzen Zusammenhang ist natürlich auch die Frage von der Heilsgewissheit ein Thema. Ich werde da nicht so tief darauf eingehen, aber gleich ein paar Punkte mit euch anschauen. Ein Vers, der uns das ausdrückt. Heilsgewissheit gibt es eigentlich als solches in der Bibel nicht. Also ich habe es nie gefunden, es wird von Gewissheit geredet. Gottes Geist selbst gibt uns die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Also Gott bewirkt in uns die Gewissheit. Das, was wir vorher angeschaut haben, wir sind versiegelt. Die Gewissheit dürfen wir haben. Und ich glaube, es ist etwas unglaublich Wichtiges. Ich brauche etwas im Alpha-Life-Kurs die Begebenheit von einem Mann, der Wahrnehmungsschwierigkeiten hatte. Er hat gemeint, er sei eine Maus. Und er hat ein ganzes Heer von Psychiatern beschäftigt, die ihm versucht haben zu sagen, du bist keine Maus, du bist ein Mensch. Und er hat nach langem Ringen eine Abschlussprüfung gehabt. Alle Experten waren da. Und nach einigen Formalitäten kommt die entscheidende Frage. Und sie fragen, was bist du? Der Mann überlegt scharf und sagt, ich bin ein Mensch. Und es war ein grosses Jubel. Alle haben gesagt, jawohl, du hast die Prüfung bestanden. Gratulation. Er hat seine Sachen gepackt und durfte entlassen werden. Am Abend steht er schon wieder zitternd vor der Tür von der psychiatrischen Klinik mit grosser Aufregung. Der Geschäftspsychologe kommt und sagt, was ist los? Warum bist du wieder da? Und er sagt, ich bin einer Katze begegnet. Nachher sagt der Chefpsychologe, ja, aber es ist doch nicht so schlimm. Du weißt doch, dass du keine Maus bist. Und er, ich schon, aber weiss es Katz auch. Es ist eine interessante Geschichte, wo ich muss sagen, weißt du, wo du stehst? Kannst du sagen, ja, ich bin versiegelt mit Gottes Geist. Ich habe die Gewissheit. Oder ich würde Katz vielleicht mit Anfechtungen vom Teufel vergleichen. Gusselt er dich auch, dass du plötzlich sagst, ja, so sicher bin ich mir nicht mehr. Gottes Geist will uns die Gewissheit geben, dass wir selbst vor einer schwarzen Katze oder von Satan nicht müssen Angst haben müssen, sondern dass wir dürfen sagen, Gottes Geist selbst gibt uns Gewissheit, dass wir Gottes Kind sind. Und die Gewissheit, ich vergleiche es etwa mit einem Fotostativ, steht eigentlich auf drei Beinen. Zum einen erhalten wir sie durch die Verheißungen vom Vater im Wort Gottes an uns. Es gibt so viele Stellen, wo uns verheißen ist, wir dürfen uns Kind Gottes nennen. Wir dürfen dem vertrauen, dass wir in Ewigkeit gerettet sind durch Jesus Christus. Zweitens das Werk vom Sohn am Kreuz. Durch das, was Jesus hat, da dürfen wir uns gewiss sein, wir sind Kind, wir sind erlöst, wir dürfen das in Anspruch nehmen. Und nicht zuletzt das Zeugnis vom Heiligen Geist in uns. Durch Bekehrung und Wiedergeburt kommt Gottes Geist und schenkt uns innere Erfahrung und Gewissheit, ich darf Kind Gottes sein. Und ich finde es immer wieder wichtig, auch zu fragen, hast du die Gewissheit? Wir denken, die Gewissheit ist auch etwas, wo immer wieder auch mal angefochten sein kann. Angefochten vielleicht durch das, dass du in deinem Leben Sünde zulässt und plötzlich das Gefühl hast, ja, bin ich jetzt gerettet, bin ich nicht gerettet, wenn ich das noch mache? Und sagen, es hat nichts mit dem zu tun, wie du lebst, sondern du hast Christus dein Leben übergeben und durch das bist du versiegelt worden. Oder auch ein Leben aus Distanz zum himmlischen Vater. Da, wo wir die Beziehung nicht mehr leben, da können plötzlich Zweifel kommen. Da wird der Teufel versuchen, uns unsicher zu machen. Oder auch unerhörte Gebete, wo du manchmal denkst, das habe ich schon so lange gebetet und Gott hört mich nicht. Wo manchmal irgendwo unsere Gewissheit fängt an zu nagen. Oder oft auch Depressionen oder auch gerade okkulte Bindung können die Gewissheit wie wegwischen. Und ich finde immer wieder wichtig, dass man auch mit jemandem vielleicht das anschauen kann. Man sagt, ich bin mir irgendwo unsicher, dass man darf wissen, hey, ich habe keinen Grund unsicher zu sein. Sondern durch Gottes Geist habe ich ewiges Leben und bin, wie wir es schon hatten, versiegelt. Ich möchte da nicht viel dazu sagen. Experte ist da der Daniel, er hat intensiv über das Thema Verlierbarkeit vom Heil, vom ewigen Leben geschafft und gleich einfach ein paar Gedanken. Epheser 2, 8 bis 9. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühmen kann. Wir sind rettet aus Gnade. Wir haben nichts dazu da. Manchmal habe ich das Gefühl, wir verhaften selbst in der Freikirche noch ein bisschen im Katholischen hin, wo wir manchmal gleich wieder das Gefühl haben, ja, aber ich muss doch jetzt zumindest gut leben. Das ist nicht schlecht, aber wenn du da Krampf daraus machst, das hilft niemandem etwas. Manchmal so der Eindruck, Christ sein wird oft zu einem Krampf, weil wir selber versuchen, die Rettung zu erwirken, statt zu sagen, hey, Gottes Geist soll in mir jetzt zur Entfaltung kommen und das Leben in mir entfalten. Und nicht ich selber, ich muss es noch irgendwie zweckbiegen. Ich könnte nie Heilsgewissheit haben, wenn mein Heil teilweise noch von mir oder von meinem zukünftigen charakterlichen Qualitäten abhängig wäre. Ich kann nur Heilsgewissheit haben, wenn ich sicher sein kann, zu 100% von Gottes Wirken abhängig. Er ist der, der mir das neue, ewige Leben schenkt. Und das ist uns eigentlich garantiert in seinem Wort. Das Heil ist nicht teilweise von meinen zukünftigen charakterlichen Qualitäten abhängig, sondern zu 100% von Gottes Wirken Jesus. Du kannst nicht einfach das Heil irgendwo auf der Straße verlieren, wenn du mal auf die Nase gehst. Die Versiegelung ist dir sicher. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Oder auch der Vers aus Römer 8. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich glaube, so Sachen müssen wir manchmal schon dem Teufel entgegenhaben und sagen, fahr ab. Auch das Wort Gottes entgegenhaben und sagen, hier steht es. Er gibt mir ewiges Leben. Ich gehe nicht mehr verloren in Ewigkeit. Niemand wird mich aus seiner Hand reissen. Oft gibt es aber Situationen oder Umstände, wo wir vielleicht gerade im Leben von anderen geneigt sind, dazu zu vermuten, dass jemand vielleicht vom Glauben könnte abgefallen sein und in der Gefahr steht, das Heil zu verlieren. Ich möchte hier einfach sagen, egal wo du stehst in der Frage, kann ein Christ wieder sein Heil verlieren oder nicht, für mich steht eins fest, wir können es nicht beurteilen. Wenn wir uns zum Richter aufstellen und sagen, der hat jetzt wahrscheinlich eine graue Linie überschritten, dann muss ich sagen, halt, das steht uns nicht zu. In seinem Wort steht, da wo ein Mensch sich für Jesus entschieden hat, da ist gerettet. Für mich ist in jedem Fall, oder auch für uns als Pastoren, es muss unser Anliegen sein. Egal, ob wir den Eindruck haben, da ist jemand verloren oder da ist jemand vom Weg abgekommen. Das Anliegen muss in jedem Fall sein, wir wollen Menschen in die Beziehung zu Jesus führen. Wir wollen Menschen näher führen. Das muss das Anliegen sein von uns. Egal, wo du stehst. Also ich will noch näher zu Jesus kommen. Ich habe das Gefühl, da ist doch noch eine gewisse Distanz, und ich muss sagen, das noch mehr. Und ich glaube, das muss immer unser Anliegen sein. Ich denke auch bei jungen Leuten, die hier gemeint waren, sich taufen lassen. Und wir müssen nicht zu ihnen gehen und sagen, oh, ich bin mir nicht so sicher, aber du könntest verloren gehen. Ich weiß nicht, ob wir diesen Leuten dienen. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich theologisch verhält, wenn wir diesen Leuten das sagen. Sondern das Anliegen muss sein, wir wollen die näher zu Jesus ziehen. Wir wollen mit einem Weg gehen und sagen, wir geben nicht auf, bis sie wieder zu Christus in die Beziehung hineinwachsen. Ob sie verloren gehen oder nicht, wir müssten da einen Abend separat können, das ist ein Thema für sich. Aber ich denke, so schnell verliert man das Heil nicht. Wenn wir gerade all die Stellen mit der Versiegelung, wir sind versiegelt. Und darum denke ich, wir müssen uns oft auch nicht so viel Angst machen, wir vielleicht haben, aber das Anliegen muss sein, wir wollen Menschen in eine Beziehung zu Jesus führen, wir wollen sie näher führen. Letztendlich ist das auch das Anliegen von uns als Pastoren. Ein letzter Punkt, den ich mit euch noch anschauen möchte, ist vor allem die Frucht. Okay, das stimmt dreifach nicht. Frucht vom Heiligen Geist. Ihr aber, liebe Brüder, ihr seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Früher hat man aus der Gesetzlichkeit herausgelebt. Man muss das so leben. Alttestamentlich 10 Gebote. Und hier sagt der Paulus im Galater 5,13, ihr seid zur Freiheit berufen. Durch Gottes Geist lebt ihr in einer anderen Dimension, ihr seid nicht mehr auf Gesetz reduziert. Er sagt aber auch, schaut, dass braucht die Freiheit nicht als Anlass, dass ihr jetzt einfach macht, wie ihr wollt, sondern lebt wirklich in diesem Geist. Lebt in dem, was er in eurem Leben wirken will. Im Alten Testament führt Gott sein Volk durchs Gesetz und neutestamentlich führt er uns durch seinen Geist. Und da, wo wir uns auf Gottes Geist einlassen, da werden wir automatisch das leben, wie es Gott eigentlich will. Und ich merke, das ist immer wieder eine Herausforderung. Für mich immer wieder eine tägliche, manchmal stündliche Entscheidung. Will ich mich auf Gottes Geist einlassen? Soll er mein Leben führen? Es klingt vielleicht blöd, dass du das als Pastor sagst. Aber ich merke, es ist für mich eine Herausforderung. So schnell läuft der Tag und du lebst einfach. Und sage immer wieder jemanden, Herr Jesus, leite mich durch deinen Geist, damit ich hier in diesen Situationen darf wirklich aus deinem Geist herausleben. Der Gott des Friedens, aber der den großen Hirten der Schafe und Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er muss es tun durch mich. Ich merke, mein Problem ist oft, ich versuche immer noch selber ein guter Christ zu sein. Und sagen, ich packe es und das nächste Mal passiert es mir nicht mehr. Und ich habe einen Krampf in meinem Christsein. Statt im Gebet vor Jesus zu kommen, zu sagen, durch deinen Geist mache euch tüchtig in allem Guten zu tun sein Willen. Schaffe in uns, was ihm gefällt durch Jesus Christus. Und das schaffe ich nur aus der Beziehung zu Jesus. Das, was ich schon vorhin angetönt, immer näher zu ihm kommen, immer mehr aus seiner Abhängigkeit zu leben und von ihm her dürfen mein Leben prägen und führen. Und Johannes 15, 16, bekannter Vers, den wir alle kennen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und für eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Jesus hat uns erwählt, damit wir hergehen und Frucht bringen.
Und um das können wir bitten und sagen, Herr, schenk doch in meinem Leben die Frucht, dass mein Leben darf, aus meinem Leben darf etwas rauskommen, was letztendlich von deinem Reich zeugt. Die Frucht vom Heiligen Geist zeigt sich in verschiedenen Eigenschaften. Ich möchte mit euch die anschauen. Bekannt sind natürlich Galater 5, 22 und 23. Das Erste ist die Liebe. Und ich glaube, schon das Wichtige. Wir können nachher auch alle anderen sagen, die kommen fast wie der daraus raus. Und es wird an anderen Stellen, wird uns eigentlich auch die Liebe als das Kennzeichen hergestellt, Johannes 13, 35. An dem wird Christus in uns erkennt. Da, wo Liebe gerade untereinander ist. Da, wo wir liebevoll miteinander umgehen. Da, wo die Liebe spürbar ist unter uns. Wir brauchen Liebe für unseren Chef, für unsere Kinder, für die Gemeinde, für Ehepartner. Also ich weiss nicht, wie du hast mit deinem Chef oder mit deinem Ehepartner. Also ich hoffe, es ist immer alles gut. Oder mit den Kindern. Also wir sind manchmal herausgefordert, also vielleicht müssen die Kinder auch für Liebe beten für ihre Eltern. Es ist nicht etwas, was du machen kannst und sagen, okay, jetzt bin ich einfach lieb. Sondern sagen, Jesus, schenk du mir das. Ich merke, da sind wir gerade als Familie herausgefordert. Sagen, Herr, schenk mir jetzt die Liebe. Jetzt fliegt wieder irgendetwas oder jetzt kracht es wieder. Okay. Gehe jetzt einfach rauf und nehme mich zusammen. Oder sage ich, Herr, schenk jetzt durch die Geist die Liebe, die es jetzt braucht. Ich glaube, es verändert etwas, als wenn wir uns einfach nur zusammennehmen. Freude. Freude für die Arbeitsstelle, für das Leben überhaupt, für den Dienst in der Gemeinde. Unseren Dienst sollen wir mit Freude tun. Ich glaube, das braucht vielleicht manchmal schon das Gebet, wenn du hierher kommst und putzen kannst. Ich weiss es nicht. Sag Herr, ich möchte es mit Freude tun. Ich möchte es nicht einfach tun, dass es da ist, sondern schenk du mir die Freude dazu. Vielleicht müssten wir aber vorher eine kurze Gebetsgemeinschaft machen und sagen, Herr, der Dani hat zum am Leitertreff mit da auf dem WC bist und nachher schon am Sonntag wieder und siehst die Bremsspur und denkst, das habe ich doch geputzt. Ich weiß nicht, wie viel Freude es da noch ist. Und sagen, okay, wegen dem putze ich. Genau, wegen solchen Sachen. Damit andere ja dürfen sehen, da ist mit Liebe geputzt worden. Wir brauchen Frieden. Frieden auch für unsere Ehe, in unserer Gemeinde, in unserer Nachbarschaft, für uns selber. Ich glaube, der Frieden immer wieder zu erleben, ist etwas vom Grössten. Es ist nicht etwas, was wir machen können, sondern etwas, was Gott uns schenken will. Wir brauchen Geduld. Wenn irgendetwas nicht mehr funktioniert, sei es am Arbeitsplatz, irgendeine Maschine steigt aus. Wir brauchen Freundlichkeit, für Jesus ein Zeugnis zu sein, für andere zu ermutigen. Güte im Umgang miteinander, im Umgang manchmal schon mit gefallenen Geschwistern. Ich merke gerade aktuell in diesem Kurs mit Geschiedenen und Trennten, wie viele Gemeinden das da nicht unbedingt mit Güte auf die Leute los sind. Es sind viele verletzt, sie frustriert von Gemeinden, weil sie nicht mehr mit Gemeinden zu tun haben. Ich kann euch sagen, diese Güte habe ich nicht erlebt. Dort, wo es mir am schlechtesten ist gegangen, hat man mehr noch mit Haufen zudeckt und gesagt, was ich für ein Christ bin. Oder dass ich mich jetzt lassen und so weiter. Einfach weil Menschen nicht Güte hatten, mal sich in die Situation hineinzuversetzen. Klar ist Scheidung nicht das, was Gott will. Aber ich habe gemerkt, wir haben keine Ahnung, was in diesen Leuten abgeht, was da passiert. Und wie viele Menschen, die sich da in Gemeinden haben, schuldig gemacht haben, so Sättigungen, wo Güte kein Thema mehr war. Wir brauchen Treue. Treue im Gebet, im Bibellesen, im Zusammenkommen, im Ausharren. Wir brauchen Sanftmut in Diskussionen, wo man einander vielleicht manchmal eine Karre fährt, sanftmütig zu bleiben. Im Strassenverkehr, wenn du einen hast, der nur 60 fährt und du könntest eigentlich 80 fahren, sag okay. Peter ist viel unterwegs, er kennt das. müssen, glaube ich, für einen ringen, dass die Sanftmut darf zunehmen. Genau. Keuschheit oder Enthaltsamkeit, gerade alles, was im Bereich von Sucht ist. Merke, uns kommt oft die sexuelle Sünde sind, aber ich denke, es gibt Haufen andere Sachen. Ich denke, es kann mit Essen zu tun haben, mit Fernsehen, mit Zügellosigkeit, in verschiedenen Bereichen, mit Spiel, Schocke und so weiter. Also ihr dürft gerne ein Säuseli Schocke essen, kein Problem. Aber zwei ist vielleicht schon gefährlich, nein. Genau. Wir haben uns noch ein bisschen Gedanken gemacht, also Dani hat mir ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Er hat noch eine weitere Frucht und wir sind dann noch mehrere Früchte in den Sinn gekommen. Es sind dann gerade schön 12 geworden, ist eine schöne biblische Zahl. 1. Korinther 13, 13, ich glaube auch das ist glaube ich, etwas, was Gottes Geist in uns bewirkt. Gemeinschaft, die Einheit. Ich glaube, das ist etwas, was Gottes Geist das Anliegen ist, dass er in uns Gemeinschaft, dass er Einheit in uns wirkt. Und ich glaube, da, wo er das Zentrum ist, da ist Einheit. Da ist Frieden. Da ist eine Gemeinschaft. Das heisst nicht, dass es so mal Streit gibt. Ich bin am Sonntag zu Fisch, wo wir über Streiten reden. Das gehört auch dazu. Aber ich glaube, die Einheit behalten im Ganzen, auch mal, wenn man einander die Meinung sagen kann. Ich glaube, das ist etwas, was Gottes Geist uns bewirkt. Das ist der Predigt, den er da auch schon gehalten hat. Nicht, dass er das Gefühl hat, dass er Zeit. Genau, der hat die schon gehabt. Ich weiß nicht, ob es etwas genützt hat, aber es ist noch so ein bisschen schwierig, jetzt hier den Dunger zu haben. Ich kenne die Gemeinde nicht so, aber der Dani hat gesagt, die hat es sicher auch nötig. Genau, inzwischen. Genau. Mir ist 2. Timotheus 1, Vers 7 auch noch durch den Kopf. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern von der Kraft. Wird eigentlich sonst nicht im Zusammenhang mit Frucht, aber ich denke, es ist eine Frucht, die Gottes Geist schenkt, Kraft durchzuhalten. Und wir haben das letzte Mal angeschaut, der Heilige Geist ist nicht Kraft. Der Heilige Geist ist Person. Aber der Heilige Geist schenkt Kraft. Und das andere auch Besonnenheit, oder man könnte auch sagen Selbstdisziplin. Ich glaube, das ist das, was er uns muss schenken, weil wir in vielen Sachen einfach manchmal fallen. Und die Selbstdisziplin nicht haben. Und dann heisst es nicht, ja, jetzt einfach okay, Selbstdisziplin, jetzt reisse ich mich zusammen. Vielmehr das Gebet. Ich merke das viel ab dem Tag, wo ich sage, Herr Jesus, jetzt musst du mir Disziplin schenken. Vielleicht auch etwas herzugehen. Oder wenn du den ganzen Tag am PC bist, dass du sagst, nein, da hat nichts anderes auf meinem Bildschirm Platz, als da, wo ich am Arbeiten bin. Denke dort, nicht versuchen zu kämpfen, zu sagen, ja, wäre doch... Sagen, nein, Herr Jesus, du hast mir versprochen, du hast mir deinen Geist geschenkt. Und diese Kraft wird jetzt erleben. Und nicht selber anfangen zu kämpfen und zu erleben, wie etwas passiert in unserem Leben. Das wünschen uns allen immer mehr, dass wir dort wissen, das hat uns Gott versprochen, als Frucht vom Geist auf das zurückzugreifen und dort auch Gott bei seinem Wort zu geben. Für mich ist auch wichtig, die Frucht vom Heiligen Geist zeigt sich eigentlich in der Veränderung von unserem Wesen. Ich möchte da nicht mehr gross darauf eingehen, Veränderung von unserem Charakter. Ich merke, das ist das Schwierigste, dass ein Mensch sich charakterlich verändert. Da könnte Agnes wahrscheinlich ein Lied davon singen, aus der Seelsorge raus. Nein, nicht weg dir! Also, haben wir alles wieder geklärt. Sonst beten wir für viel Güte. Genau, nein. Aber ich denke, ja, wo wir merken, Charakter ist oft so tief in uns drin. Und dass Gottes Geist Charakter verändert, da braucht es immer wieder meine Bereitschaft, wirklich Gottes Geist in meinem Leben einfach in allen Bereichen reinzuwirken. Einfach, dass sich da auch etwas zum Besseren wenden kann. Dass sich mein Charakter verändern kann. Veränderung aber auch von unseren Beziehungen. Da, wo Gottes Geist hineinwirkt, da verändern sich Beziehungen. Und da, wo sich Beziehungen nicht verändern, muss ich mich persönlich, vielleicht ist das bei dir anders, aber ich muss mich immer wieder fragen, wie nach bin ich Jesus noch? Wenn ich heimkomme und ich bin auf 180 oben und meine Kinder nerven mich rum, dann muss ich sagen, ist Jesus mir noch nach oder ist er Meilen weit weg, dass ich im Moment Kraft nicht habe? Und ich glaube, es hat dort viel damit zu tun. Und Jesus verändert unsere Beziehung sicher zu Gott, zum Nächsten, aber auch zu uns selber. Wir können da direkt im Skript einen Haufen Sachen, die dort noch dazu stehen, wie das im Einzelnen aussehen kann. Das dürfen zu erleben, wie Gottes Geist in uns etwas tut, uns verändert und uns letztendlich immer Christus ähnlicher macht. Ich glaube, das ist das Grösste. Und gleich möchte ich hier noch Warnung aussprechen. Die Frucht vom Geist sagt nichts über die Beziehung zum Vater aus. Also nicht über den Stand. Sagt etwas über die Beziehung aus. Sorry, jetzt mache ich das gestöhn. Die Frucht vom Geist sagt etwas über die Beziehung aus. In was für einer Beziehung stehe ich zu Gott? Aber es sagt nichts über meinen Stand aus. Manchmal stehen wir vielleicht in der Gefahr und sagen, das ist jetzt eine Lästige oder eine Lästige. Ich glaube, die ist noch nicht wirklich durchgedrungen. Eine Bekehrung hat der oder die wahrscheinlich noch nicht wirklich erlebt, sonst würde der oder die nicht so oder so handeln. Das ist ein Blödsinn. Aber vielleicht hat er sich in dem oder einem anderen Bereich noch nicht auf den Weg gemacht, dass Gottes Geist kann verändern und kann wirken kann. Meine Frucht sagt nichts über meinen Stand. Ich bin versiegelt. Auch wenn jemand muss sagen, leck, und der kommt, oder die kommt in unsere Gemeinde. Ist da schon etwas gegangen? Und ich sage, ja, der erste Schritt ist gegangen, der zweite vielleicht noch nicht. Und dort Menschen in dieser Beziehung zu Christus herzulieben und mit einem Weg zu gehen, dass er uns Güte schenkt, dass Menschen dürfen weiterkommen dürfen. Vielleicht gibt es Menschen, die am Ende des Lebens noch nicht so weit sind, wie wir uns das haben vorgestellt. Aber es ändert nichts daran, dass sie gerettet sind. Weil sie Jesus ihr Leben hergegeben haben. Ich gehe da oder dort auf die Nase. Wenn ich mir jedes Mal müsste überlegen müsste, oh, reicht es noch für den Himmel? Nein, um diese Frage geht es nicht mehr. Es geht um diese Frage, ich stehe wieder auf und ich will nicht so bleiben, sondern Christus soll mein Leben noch mehr prägen und Gottes Geist soll die Früchte in meinem Leben zur Entfaltung bringen.
Ja. Der Röpfelbaum, wir sind ja eingepropft im edlen Baum. Und der Röpfelbaum bringt jedes Jahr eine Frucht, indem er blüht, die Frucht durchtreibt und dann wird sie gegessen, dann geht ab, das wird zu Most gemacht. Das kommt nächstes Jahr wieder, das sind wir nächstes Jahr wieder. Zwischendrin setzt es mal wieder einmal aus, weil es zu viel Frost hat. Gott hat dieses Leben in sich. Für mich ist es auch, eben, wenn ich einmal habe lieb sein konnte, dann muss Gott bewirken, dass es das nächste Mal wieder so sein wird. Ja. Also der Turnus, das Frucht bringen, ist ein Lebensmittel.
Ja. Ja. Schönes Bild, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Ja. Genau. Es ist nicht von mir fruchtabhängig, sondern von meinem, wir können sagen, verwurzelt sein. Und dort sind wir in Christus verwurzelt, versiegelt. Genau. Genau, wir haben noch zwei weitere Themen, da wird uns jetzt der Dani mit reinnehmen und vielleicht das eine oder andere von mir noch ergänzen. Genau.
Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Da kommt dann vielleicht bei meinem Teil die Haufen Fragen. Also ich glaube, zwei Sachen sind mir ganz wichtig. Also das ist etwas, was wir ganz sicher jetzt gemerkt haben. Man muss zwei Sachen ganz, ganz fest unterscheiden in der Theologie. Und oftmals merke ich, wir Evangelikalen, wir unterscheiden zwei Sachen nicht, die man unterscheiden sollte. Nämlich, Christ sein ist eins. mit Jesus leben ist etwas ganz anderes. Man darf die zwei Sachen nicht kausal miteinander verknüpfen. Im Sinn von, wenn du nicht mit Jesus lebst, bist du nicht mehr Christ oder vielleicht gar nie Christ gewesen oder irgend so etwas, das funktioniert nicht. Und das ist auch der Frank gesagt hat, bei dem letzten Punkt da. Beziehung zu Gott ist etwas ganz anderes als mein Stand. Und gerade in dem Teil, wo wir jetzt anschauen, werdet ihr da festmerken, wenn es um die Frage geht, wie kann ich mich dem Heiligen Geist gegenüber verhalten. Genauso wie man in zwischenmenschlicher Ebene in jeder Beziehung ganz anders reagieren kann, gilt das auch in unserer Gottesbeziehung. Und wir haben ja letztes Mal gesehen, die Worte Heiliger Geist und Jesus, die sind bei den Charismatikern und bei uns, meinen die oft das Gleiche. Also da merke ich, wir reden von etwas, wir reden vom Gleichen und brauchen andere Worte. Also bei den Charismatikern heisst es immer, der Heilige Geist hier, der Heilige Geist dort, der Heilige Geist da, der Heilige Geist dort. Und wir sagen einfach immer, Jesus hier, Jesus dort, aber meinen tun wir eigentlich das Gleiche. Ich habe einen guten Freund, der Godi, er ist Oberpfingstler, pfingstlich bis da raus. Aber wir verstehen uns so gut, weil wir irgendwo gemerkt haben, wir reden genau vom Gleichen, wir brauchen einfach andere Worte. Mir hilft, von Jesus zu reden, wenn es um die Beziehung geht. Weil ich einfach merke, der Heilige Geist ist für mich etwas, ich habe euch das letzte Mal gesagt, ich habe kein Gesicht. Ich habe kein Gesicht irgendwo. Ich habe keinen Bezug, keinen Bezugspunkt. Bei Jesus habe ich ein Gesicht und darum merke ich, es ist, sobald ich von Jesus anfange zu reden, kommt die Beziehungsebene für mich viel, viel schneller zum Tragen. Darum kann es gut sein, dass ich heute Abend, wenn es ums mögliche Verhalten gegenüber dem Heiligen Geist geht, dass ich irgendwann einmal sage, wie kannst du Jesus gegenüber dich verhalten? Stört euch nicht daran, ich meine genau das Gleiche. Ich habe euch ein kleines Schema mitgebracht. Wir werden das miteinander anschauen, auch an dem Abend, wo es ums Thema Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht. Ich möchte euch auch kurz zeigen, wie kann man sich dem Heiligen Geist gegenüber verhalten. Also das eine, das ist der Mensch ohne Jesus. Ein Mensch, der nicht gläubig ist. Das ist sein Leben. In dem Leben hat es irgendwo einen Thron, einen, der regiert. Christus ist außerhalb von dem Leben. Er hat also nichts zu sagen in dem Leben. Und auf dem Lebensthron oben hockt das Ego. Das ist eine relativ bequeme Situation. Es gibt einen Thron, einen, der regieren will. Es gibt keinen Puff, es gibt keine Lampe, dem Mensch geht es grosso modo gut. Blöd ist, wenn er stirbt, dann kommt er nicht in den Himmel, weil er verloren ist ohne Jesus. Aber grundsätzlich muss man sagen, sein Ego regiert, Christus ist außerhalb von seinem Leben oder eben der Heilige Geist ist außerhalb von seinem Leben. Jetzt gibt es den zweiten. Das ist der, wo Jesus angenommen hat. Das ist wieder sein Leben. Es gibt einen Lebensthron. Christus ist auch da. Das ist eigentlich super, aber immer noch das Ego, das auf dem Lebensthron hockt. Das würde er sagen, alles klar, super, tipptopp. Wie findet er das? Wer findet das gut? Okay, wer findet das schlecht? Jawohl, brav, alle heben auf. Ihr merkt, etwas stimmt nicht, oder? Etwas stimmt nicht. Also muss ich sagen, er ist gerettet. Er ist gerettet. Das ist gar keine Frage. Er kommt in den Himmel. Er hat Jesus angenommen. Er hat die Wiedergeburt erlebt. Er ist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Er hat das Unterpfand vom Heiligen Geist bekommen. Aber im Leben ist es Chaos. Oder im Lebensbereich ist es Chaos. Warum? Weil immer noch er selber regiert. Die Beziehung mit Jesus ist gestört. Jetzt gibt es die dritte Situation. Da ist der Christ, der sagt, ich möchte Gottes Geist, ich möchte Jesus in mir Raum geben. Das ist sein Leben, das ist der Thron. Das Ego muss sich unterordnen. Christus darf regieren. Der ist gerettet, aber er ist erfüllt mit Gottes Geist. Und das sieht sehr idealistisch aus jetzt. Das sieht fast so aus wie, man kommt von da nach da nach da und wenn man mal da ist, dann hat man es geschafft. Das ist nicht so. Das ist einfach, das ist ein Schema. He? Ich erlebe das ganz anders. Ich erlebe so unterwegs sein mit Jesus erlebe ich oft als dauernden Kampf. Also, da ist Jesus in mir, Gottes Geist in mir, wo mir sagt, Dani, kennt ihr die Trickfilme früher? Oder die Comics, wo einer sich fragt, soll ich jetzt einen Schluck aus dem Schnapsfläschchen nehmen oder nicht, oder? Dann macht es plopp und dann kommt das Engeli. Nein, mach's nicht, das ist schlecht. Und dann kommt nebenzu das Teufeli. Nimm einen Schluck, ist geil, oder? So in dem Sinn. Und dann ist er hin und her gerissen, oder? Auf welche Stimme soll ich jetzt hören? Und das ist eigentlich zu tief biblisch. Da sagt der Paulus, das ist das, was abläuft in unserem Leben. Gottes Geist, der sagt, hey, geh den guten Weg, geh den Weg, ich will dich leiten, ich will dich führen. Und auf der anderen Seite meine alte Natur, mein Fleisch, der sagt, ah was, komm, das bringt es doch nicht. Geh deinen eigenen Weg, bist viel besser dran. Und ich merke, da ist etwas, das ständig abläuft in meinem Herz. In ganz verschiedenen Lebensbereichen. Das ist eine Entscheidung, die man nicht einmal trifft, sondern das ist eine Entscheidung, die ich immer wieder neu muss treffen. Manchmal stündlich, manchmal von einem Moment auf den anderen. Da werden wir anschauen, an dem Abend, wo es um die Erfüllung geht mit dem Heiligen Geist. Aber wenn wir jetzt mögliche Verhalten gegenüber dem Heiligen Geist anschauen, dann spielt das schon ein bisschen in das hinein, weil da spürt er schon etwas, wie kann ich mich denn Gottes Geist gegenüber verhalten? Das Erste, was wir können Gottes Geist gehorsam sein, ihm folgen. Wir haben Beispiele in der Bibel, wo Menschen im Geist Gottes gefolgt haben. Ich denke an Philippus, Apostelgeschichte 8. Die von euch, die an der Taufe da waren, wo der Benni gehört haben, predigen. Das war so der Hammer, wie er den Text ausgeleitet hat und gesagt hat, da kommt ein Impuls von Jesus her oder einfach vom Heiligen Geist her. Und der Philippus leistet dem Volk und geht zu dem Karren an, wo der Kämmerer aus Äthiopien drauf hockt und fängt an mit ihm zu reden und erklärt ihm das Evangelium. Wir haben andere Beispiele, der Paulus in Apostelgeschichte 16, wo es heisst, der Heilige Geist habe ihm gehindert, dort und dort das Evangelium zu reden. Der Heilige Geist verhinderte, das Wort in Asien zu reden. Der Geist Jesu erlaubt es ihnen nicht, nach Bithynien zu reisen. Und dann hat er ein Bild in einer Nacht, einen Traum, ein Mann, der von Mazedonien zu ihm redet und sagt, komm herüber und hilf uns. Und dann sagt der Paulus ja den Eindruck, Gott ruft uns. Da merkt ihr die Austauschbarkeit. Es war eigentlich nicht Gott, der gerufen hat, es war der Heilige Geist, der gerufen hat. Im ganzen Kontext mit dem Bild und so weiter. Aber der Paulus sagt, er hat uns Gott gerufen. Gott hat uns gerufen. Und das ist Gottes Geist gehorsam. Oder dann Apostelgeschichte 10, der Petrus, der das Bild hat mit diesen Tieren. Und Gott sagt, iss. Und der Petrus sagt, sicher nicht, Herr. Mal iss jetzt. Also, das ist ja lustig, oder? Nein, Herr. Das funktioniert schon theologisch nicht. Du kannst nicht Herr sagen und Nein. Entweder sagst du ja, dann ist er der Herr, oder du sagst Nein, dann kann er da gestohlen bleiben. Aber beides geht nicht. Es gibt nur, in der Ehe ist das genau gleich. Ja, Schatz. Alles andere funktioniert nicht. Geht nicht. Nein, ihr wisst, was ich meine, oder? Und er merkt dann, ich muss gehen, Gott ruft mich zu dem Cornelius in das Haus rein, das Bild zeigt, ich darf mit Männern zusammen sein, die Jesus noch nicht kennen, die Heiden sind. Und er ist Gott gehorsam. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Sie spürt man so im Puls, ich weiß nicht, wie es euch geht. Eben, ich bin nicht so ein Mystischer, aber es gibt sie einen Moment, wo ich den Eindruck habe, jetzt muss dem und dem anrufen. Keine Ahnung warum. Und ich muss dem anrufen und merke dann, wow, da ist jetzt etwas Ungutes daraus entstanden. Oder wo ich den Eindruck habe, jetzt, ich habe letztes Erlebnis gemacht mit einer Frau, mit einer Mutter bei uns im Verein, im Karate-Club, wo immer das Kind bringt und meistens dann draußen irgendetwas liest. Und ich bin nach dem Duschen raus in unser Foyer, Cafeteria. Und die sitzt da ganz allein und ich habe das Gefühl, ich muss mit ihr reden. Und bin mit ihr ins Gespräch mit der Lin. Und hat jeder gesagt, du musst sie anhauen, das ist Amerikanerin, du musst sie anhauen auf den Glauben. Und die ist katholisch und ich sprich sie an auf den Glauben. Und dann sagt sie mir tiefe, tiefe Sachen, die sie ernst beschäftigen im Blick auf den Glauben. Der ist Jesus wichtig, der ist Gott wichtig, echt wichtig, aber sie hat so viele ungelöste Fragen. Und ich bin heimgegangen und habe gedacht, wenn ich die nicht angesprochen hätte heute Abend, die war so offen gewesen, so reif gewesen. Da habe ich das Gefühl, mal, ich habe auf Gottes Geist gehört, ich habe seine Stimme gehört. Manchmal ist es nicht ganz einfach, Was ist jetzt Gottes Stimme? Gott, die Stimme vom Heiligen Geist, was ist meine Stimme? Also ich habe ganz oft den Eindruck, Dani, kauft dir einen Ferrari oder Dani, kauft dir so Sachen, oder? Was ist jetzt was? Ist manchmal nicht so einfach herauszufinden. Aber ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, herauszuspüren. Was ist Jesus und wo muss ich ihm gehorchen? Dann das Zweite, wir können Gottes Geist dämpfen oder auslöschen. 1. Thessalonicher 5, 19 sagt Paulus das. Dämpft nicht oder löscht den Geist nicht aus. Man kann den Geist Gottes in seiner Wirkungskraft behindern. Ich denke, willentlicher Ungehorsam oder Sünde behindert das Wirken von Gottes Geist. Also, wenn du kannst dich wirklich entscheiden, du kannst ganz bewusst sagen, nein, Jesus, ich will nicht. Das funktioniert. Das machen dir auch alle immer wieder. Ob wir es zugeben oder nicht, spielt keine Rolle. Aber wir machen das immer wieder, dass wir sagen, nein, Herr. Das ist ein Bereich, wo mir gehört. Oder ich will jetzt nicht, ich habe keine Lust, das stinkt mir gerade. Oder, und überhaupt, ich bin schon im Recht und so weiter. Während dem Dämpfen oder Auslöschen eher die Negativseite meint, ist interessant, Hoffnung für alle, übersetzt da positiv. Statt den Geist löscht nicht aus, übersetzt Hoffnung für alle, lasst den Geist ungehindert in euch wirken. Das ist die Kehrseite vom Gottes Geist wirken lassen, in Dämpfen. Es ist übrigens interessant, dass der Abschnitt da in dem 1. Thessalonicher Brief die persönliche Ebene und auch die Ebene der Gesamtgemeinde anspricht. Ich glaube, das hat auch etwas mit der Gemeinde zu tun. Ich glaube, auch als Gemeinde kann man das Wirken vom Geist Gottes auslöschen. Wirklich auslöschen. Dass man Jesus wie keinen Raum mehr gibt. Dass zum Beispiel, dass nichts mehr darf passieren von Jesus her, der dran ist. Ich habe ja dir geschrieben, wie ist die Predigt gegangen letzten Sonntag, wo du da gewesen bist. Und hat der Frank zurückgeschrieben und gesagt, wir haben eine unbeeindruckende Zeugniszeit gehabt, aber ich musste nachher die Predigt müssen kürzen. Dann habe ich im ersten Moment gedacht, nein, jetzt sind wir doch am Jakobusbrief dran. Und überhaupt hat sich der Frank doch vorbereitet. Und ich kenne ja das, oder? Dann hast du die Predigt vorbereitet, hast dich reingeknüllt. Und ausgerechnet an diesem Sonntag gibt es so viel Zeugnis, oder? Aber ich denke, um was geht es jetzt? Habe ich jetzt ein Zeich gesagt, oder? Hast du so lange geredet, oder was? Aha, okay. Also gut. Fettnapf, jawohl. Okay, also ich höre schon im Casting-Show? Deutschland sucht den Superstar. Nein, das Supertalent hätte jetzt dreimal den Knopf gedrückt. Mäck. Fehler, Dani. Also, aber ich frage mich dann, um was geht es uns jetzt? Oder geht es um einen reibungslosen Gottesdienstablauf, dass alles so läuft, wie wir es gerne wollen? Oder darf der Jesus uns noch begegnen am Sonntagmorgen? Darf er noch reinreden? Hat er noch Raum in unserer Gemeinde? Oder ist alles durchorganisiert und ich bin nicht gegen Planung? Aber ich glaube, eine Gemeinde kann Gottes Geist wirklich hindern. Ich werde am Sonntag ein bisschen etwas hören. Ich denke, wenn es um Situationen geht, wo es um Machtspiele geht in der Gemeinde, wo es um Einfluss geht, wo es um Unzufriedenheit geht, hinten herumreden, einander schlecht machen. Sorry, aber da muss ich sagen, da ist nicht mehr viel da von Gottes Geist. Da können wir noch so fromm tun. Aber da passiert nichts mehr. Da behindert mir Gottes Wirken unter uns. Und auch im eigenen Leben kann das passieren. Ich glaube, dass man das kann. Es hat nichts damit zu tun, dass du dann nicht in den Himmel kommst. Aber es hat damit zu tun, dass du nichts mehr erlebst mit Jesus. Im Alltag. Das Dritte, die Bibel sagt, wir können Gottes Geist betrüben. Epheser 4, Vers 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Da wird etwas beschrieben von, wie fühlt sich Gott, wenn wir nicht folgen, wenn wir in Sünde leben. Wie geht es ihm dabei? Sünde ändert nichts an der Stellung, die du hast als Gotteskind, aber die Beziehung mit Gott wird beeinträchtigt. Wo der Frankfurt Heilsgewissheit betont hat, wo Gottes Geist schenkt, da würde ich jetzt da sagen, da ist die Heilsgewissheit gefördert. Auch wenn du als Christ dein Heil nicht verlieren kannst. Die Gewissheit von deinem Heil, die kannst du verlieren. Weil Jesus sagt, auch wenn du als Christ dein Heil nicht verlieren kannst, so kannst du doch die innere Gewissheit über dein Heil verlieren. Wenn du dich weit genug entfernst von Jesus, dann wirst du ihn irgendwann nicht mehr hören. Es ist, wie wenn wir Gottes Stimme in unser Leben nicht mehr hören würden, weil wir uns so weit von ihm entfernt haben. Weil wir in der Art stark in eine Ecke verbannen, dass er noch so laut reden kann, man hört es einfach nicht mehr. Mir hilft, gerade hier hilft mir das Bild von der Beziehung. Wenn meine Kinder sich mir gegenüber falsch verhalten, zum Beispiel wenn sie mich anlügen oder wenn sie mich abputzen oder irgendwie nicht auf mich hören, dann verletzt mich das. Das verletzt mich, das stinkt mir, das nervt mich, das tut mir weh, das betrübt mich. Es hat eine Phase gegeben, vom Frühling bis zum Sommer, wo ich ziemlich Gewicht zugelegt habe. Nicht unbedingt Muskeln, sondern eben anderes Gewicht. Und das hat man dann in quellender Form auch gesehen. Es ist aus mir rausgequollen. Ja, aber genau, früher, ich sage immer, früher hatten sie hier den Colt, heute hast du Hüftgold da, oder? Und dann ist ein von meinen Söhnen, ich sage euch nicht wählen, ich sitze in der Küche, oder? Und ein von meinen Söhnen ist immer gekommen, reingelaufen, ist an den Kühlschrank und hat mir immer so, Sali, Papa, der hat mir so an die Hüfte gelangt, oder? Und irgendwie habe ich gemerkt, das mag mich. Das nervt mich. Und ich habe ihm dann gesagt, das stinkt mir, das mag mich. Und er hat es dann weitergemacht. Und ich habe gemerkt, wie mich da Benz verletzt. Also vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt so langsam mit Midlife-Krisen reinkomme, aber es hat mich so mögen. Und das ist mein Sohn geblieben, oder? Keine Frage. Aber in der Beziehung hat es Auswirkungen gehabt. Ja, irgendwann müssen mit ihm reden und sagen, los, ich wäre echt froh, würdest du das nicht mehr machen. Und er macht es jetzt auch nicht mehr. Wenn es schwierig wird mit dem Kind, dann ziehe ich mich auch irgendwann zurück. Zum Beispiel, gerade bei den Teenagern, oder? Dann rufen sie aus wie ein Wald voll Affen, gell? Dann gehst du hin und kratzt nur ein bisschen und sagst, würdest du nicht bis zum guten Mal dein Zimmer ein bisschen aufräumen oder so. Und dann, dann wird rumgeschrauen und überhaupt. Und was passiert? Claudia und ich, wir fangen da nur noch auf die Zehenspitze durch die Wohnung laufen. Sohn Nummer 1 hat schlechte Laune. Gehen wir ihm grossräumig aus dem Weg. Ja, nicht reizen. Ja, nicht oder explosiv. Und dann ist das Gefühl, es passiert da auch. Gottes Geist zieht sich zurück in deinem Leben. Wenn du mit ihm danach umgehst. Jesus zieht sich zurück in deinem Leben. Wenn du ihn belügst. Das ist etwas, was nicht schön ist. Aber es passiert. Wir können Gottes Geist belügen. Apostelgeschichte 5, die Geschichte von Ananias und Sapphira. Der Text spricht das Heucheln an. Wahrscheinlich ist auch die spezielle Sünde mit gemeint, das Vorgehen von falschen Tatsachen, sich selber in ein besseres Licht drücken wollen. Unehrlichkeit und Heuchelei behindern das Wirken vom Heiligen Geist. Wahrscheinlich wie kaum etwas anderes, gerade im Gemeindekontext. Ananias und Sapphira, bei ihnen war die Triebkraft dahinter dir, dass sie sich eine spezielle Position in der Gemeinde erhofft haben. Es ist um Macht, um Einfluss gegangen. Und ich glaube wirklich, dort, wo Christen nach Macht und Einfluss streben, innerhalb der Gemeinde, wird Gottes Geist belogen. Es geht etwas kaputt. Und das Ganze kommt oft sehr fromm daher. Sehr geistlich, in Form von theologischen Fragestellungen und so weiter. Da wird über Theologie diskutiert. Aber hintenrum habe ich oft den Eindruck, da geht es nur um Macht. Da geht es nur um Macht. Und ich kenne so, ich weiss ja nicht, wie es bei uns in der Gemeinde da im Gewatt ist. Gott sei Dank habe ich noch keine Ahnung und kann darum sagen, was ich will. Aber ich kenne so viele Gemeinden, da geht es nur noch um Macht. Da wird an der Gemeindeleitung rumgemotzt, da wird am Pastor rumgemotzt, da wird an den Stuhl gesägt, man schimpft, man redet hinten rum. Und ich bin nicht gegen gute Kritik. Aber wenn du kritisierst, dann komm bitte zu mir und zeig mir sein Gesicht. Da habe ich nicht Verträge, ist hinten rumreden. Das ist einfach gelogen, das ist einfach geheuchelt. Und wenn du dann aber kommst, dann musst du aber auch einen Helm anlegen. Also wenn ich dann finde, nein, dann gebe ich aber auch zurück. Ich mag mich erinnern, einmal haben wir ein Pastorenfrühstück gehabt. Du lachst schon. Da hat auch jemand gesagt, einfach in einer ganz mühsamen, schlimmen Pastor, in einer ganz mühsamen, schlechten Art und Weise hat er etwas gesagt. Und wir Pastoren sind alle da gekommen, die geklopften Affen. Und niemand hat gewagt, etwas zu sagen. Und ich habe ihm dann gesagt, los, du kannst dich da schon auskotzen, aber ich friss da nicht. Das fresse ich nicht, das mache ich nicht. Das ist nicht richtig. Und so vieles in der Gemeinde kommt manchmal so rüber. Hinten rum, fies. Und ich glaube, das ist ein Betrügen, ein Belügen vom Heiligen Geist. Das ist auch eine Warnung, denke ich. Gehen wir wirklich ehrlich miteinander um? Ich glaube, wir müssen uns auch selber fragen. Ist das, was ich gerne geändert will, in der Gemeinde, geht es da wirklich darum, dass Jesus noch mehr wirken kann? Oder geht es da nicht einfach auch darum, dass mir etwas nicht passt? Auch der Pastor muss sich da fragen. Wir wollen da manchmal gewisse Sachen ändern. Und manchmal, glaube ich, sind wir die, die es einfach gerne anders wollen, weil es uns nicht passt. Aber jedes Gemeindeglied muss da. Und jetzt zuletzt, was ist das richtige Verhalten gegenüber dem Heiligen Geist? Wir können im Geist wandeln. Das ist auch der Paulus im Galaterbrief im 5. Kapitel, sagt, wandelt im Geist. Was er damit meint, ist, lass Jesus auf deinen Thron. Lass Jesus in den Lebensbereich, wo du drin bist, auf deinen Thron. Lass ihn regieren. Er soll es Sagen haben. Er soll leiten dürfen. Sei ihm gehorsam. Sei echt. Sei nahe bei Jesus. Sei ehrlich. Sei dynamisch mit Jesus unterwegs. Übrigens, der Paulus verwendet hier eben das Wort wandeln. Wandeln, das hat mit Bewegung zu tun. Mit dynamisch, mit unterwegs sein, nicht mit Statik. Wir verbinden mit geistlich sein oft klare Standpunkte haben als Christ. Geistlich ist, wer klare Standpunkte hat, oder? Klare Standpunkte haben, klare Positionen vertreten, das ist geistlich. Ich bin schon für klare Positionen. Aber Positionen einnehmen, Standpunkte haben, das drückt Unbeweglichkeit aus. Das drückt Statik aus. Ich stehe hier. Oder Paulus redet vom Wandeln, vom Unterwegssein. Es ist auch interessant in der Apostelgeschichte, wie Christen genannt werden. Sie werden bezeichnet als die, die des Weges sind. Nicht die, die unterwegs Halt machen und Standpunkte einnehmen. Sondern die sind des Weges, die sind unterwegs mit Jesus. Und unterwegs sie hat immer auch mit Korrekturbereitschaft, mit Lernbereitschaft, mit lebendig sein zu tun. Lebendig sein, unterwegs sein. Die Folge von einem Leben, wo der Gehorsam drin ist, die Folge ist Frucht vom Geist, eben Veränderung. Veränderung im Charakter, wie es Frank gesagt hat, da passiert etwas, da verändert sich etwas. Ein zweitletzter Punkt. Die Mitglieder vom Hohen Rat, heisst es, haben dem Geist Gottes widerstrebt. Apostelgeschichte 7, die Steinigung vom Stephanus. Und der Stephanus redet zu den Mitgliedern vom Hohen Rat und sagt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie es eure Väter getan haben, so tut es auch ihr. Er meint, dass seine Zuhörer wieder besseres Wissen und entgegen allen Zeichen, wo der Heilige Geist die Worte vom Evangelium und die Worte vom Anspruch Jesu bestätigt hat, dass sie wieder alles besser wissen, die Botschaft vom Evangelium ablehnen. Auch heute kann das passieren, dass Menschen dem Heiligen Geist widerstreben. In dem Sinn, dass zum Beispiel jemand das Evangelium hört und eigentlich versteht, sich aber trotzdem versperrt und innerlich dicht macht. Das ist für mich ein Widerstreben. Zum Beispiel, indem er sagt, ich brauche keinen Erlöser, der für mich in die Presse springt. Ich denke an eine Frau, die ich kenne, sehr gut kenne. Ich weiß ganz genau, die hat das Evangelium verstanden. Die hat es verstanden. Aber sie wehrt sich bis heute. Sie sagt, ich bin nicht so ein schlechter Mensch. Ich bin doch gleich noch irgendwo gut. Und überhaupt. Und sie wehrt ab, sie blockt ab. Da habe ich den Eindruck, da ist ein Widerstreben da. Man verweigert sich im Glauben. Das ist interessant, dass der Lukas diesen Ausdruck da verwendet, dem Heiligen Geist widerstreben. Weil wir ja aus den Evangelien den Begriff kennen, der Heilige Geist lästern oder sündigen gegen den Heiligen Geist. Und interessant ist, landläufig wird die Sünde gegen den Heiligen Geist, wir kommen ja nachher so dazu, die Sünde gegen den Heiligen Geist wird so definiert, jemand verweigert sich im Evangelium. Ich glaube nicht, dass das die Sünde gegen den Heiligen Geist ist. wenn sich jemand dem Evangelium verweigert. Weil der Lukas braucht einen anderen Begriff für das. Er sagt, das Widerstreben vom Heiligen Geist. Das ist nicht das Gleiche, wie der Heilige Geist lästern oder gegen den Heiligen Geist sündigen. Die Lästerung vom Heiligen Geist heisst, kann in Ewigkeit nicht vergeben werden. Das ist eine unvergebbare Sünde. Nie mehr. Das ist der Zug abgefahren für immer und ewig. Kein Zurück. Beim Widerstreben vom Heiligen Geist. Das heisst aber nicht, dass jemand keine Chance mehr auf Rettung hat, sondern die Einladung zum Heil bleibt bestehen. Es gibt so viele Menschen, die sich lange Zeit, manchmal während Jahren, gegen das Evangelium wehrt und dem Heiligen Geist widerstrebt und dann doch noch zum Glauben findet. Vielleicht gibt es auch unter euch solche, die sich lang gewehrt haben und irgendwann wie kapitulieren innerlich und sagen, und es ist halt gleich wahr. Und Jesus annehmen. Also, das sind so mögliche Verhaltensweisen. Im Folgen, im Dämpfen, im Betrüben. Das ist ein Ausdruck, der mich sehr traurig macht. Ich denke immer, das ist eigentlich das, was ich am wenigsten will. Ich will keinen traurigen Jesus in meinem Leben. Ein Jesus, der traurig ist und irgendwo sagt, hey Dani, was soll das? Es tut mir so weh, wie du mit mir umgehst. Wir können ihn belügen. Ihn und uns selber und alle anderen sowieso. Umgekehrt, wir können im Geist wandeln, dynamisch mit Jesus unterwegs sein, lernbereit, korrekturbereit, das Widerstreben vom Heiligen Geist. Das sind so verschiedene Sachen, wie die Bibel sagt, wie man dem Heiligen Geist gegenüber sich kann verhalten. Gut, jetzt kommen wir zur vielleicht schwierigsten Frage. Was heisst das, der Heilige Geist lästern? Sünde gegen den Heiligen Geist. Man muss mal so sagen, also der Ausdruck Sünde gegen den Heiligen Geist kommt nie vor im Neuen Testament. Es gibt nur den Ausdruck Lästerung vom Heiligen Geist. Sünde gegen den Heiligen Geist, das ist ein Wort, das ist ein Begriff, den wir so wie drüber geleitet haben, wie eine Schablone, die wir drüber geleitet haben. Aber die Frage ist, wer ist da und wer kann die Sünde begehen? Das ist die grosse Frage. Das ist auch die Frage, die uns immer wieder entgegenkommt in der Seelsorge. Wo auf einmal jemand das Gefühl hat, ich habe gegen den Heiligen Geist gesündigt. Da ist einer, der liest die Stelle und es trifft ihn wie ein Blitz vom Himmel, aus irgendeinem Grund. Also da gibt es alle möglichen und unmöglichen Situationen. Da gibt es die einen, die haben zum Glauben gefunden, haben, nachdem sie zum Glauben gefunden haben, das Gefühl gehabt, sie müssen sofort aufhören rauchen. Und dann haben sie irgendwie 3 Wochen später gleich wieder eine Siege angezündet und dann lesen sie Matthäus 12, oder? Oh. Jetzt habe ich gegen den Heiligen Geist gesündigt. Das ist jetzt ein bisschen easy, oder? Das ist relativ einfach in der Seelsorge. Schwieriger wird es mit dem, der sich mit 14 mal für Jesus entschieden hat, nachher total abgestürzt ist und dann die Stelle ist und das Gefühl hat, kann ich überhaupt noch mal zurück zu Jesus oder ist der Zug abgefahren? Darum ist die Frage schon noch wichtig. Was ist das? Da muss ich euch sagen, da kann ich euch nicht einfach eine Linie jetzt geben. So ist es. Sondern ich möchte euch gerne kurz erklären, was sind so die Hauptlinien, die Hauptauslegungslinien, die ihr werdet finden. Variante 1. Da ist, also ich muss vielleicht zuerst, noch ein Retour, vom Text her, schlägt mal schnell Matthäus 12 auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt. 12, 22 bis 37. Das ist so der wichtigste Text, natürlich dann zusammen mit Markus und Lukas, wo das auch vorkommt. Die Situation ist die, vom Zusammenhang her, dass man einen Besessenen zu Jesus bringt, wo stumm und blind ist. Und Jesus heilt den Besessenen, sodass er wieder sieht und wieder reden kann. Dann heisst die Volksmenge erstaunt und die Volksmenge stellt ganz eine wichtige Frage in Matthäus 12. Sie fragen nämlich, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Die Volksmenge sagt, könnte es echt sein, dass der Jesus tatsächlich der verheißene Messias ist? Wo die Pharisäer das hören, haben sie natürlich ein Problem. Sie müssen Position beziehen auf die Frage, weil sie sind verantwortlich, um die Frage zu klären, ist Jesus der Messias oder nicht? Sie als geistliche Leiter. Und was machen sie? Sie sagen, der treibt Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den obersten der Dämonen. So. Das ist der Hintergrund von dem Text. Und auf dem Hintergrund bringt Jesus nachher die Lästerung vom Geist, wo er sagt, wer ein Wort gegen den Sohn vom Mensch sagt, Vers 32, wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Vers 31, jede Sünde und jede Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Gut, was ist da? Sünde gegen den Heiligen Geist. Variante 1. Die einen Ausleger sagen, Sünde gegen den Heiligen Geist, das ist eine willentliche Ablehnung vom Evangelium oder aber eine Weigerung, Jesus gehorsam zu sein. Sie würden sagen, beim Menschen, der nicht gläubig ist, bedeutet das, der kann nicht mehr gerettet werden. Der hat das Evangelium gehört, er hat sich gesperrt dagegen, er hat das abgelehnt, er hat sich dem Reden vom Heiligen Geist so lange widersetzt, dass es zu einer Verstockung kommt. Und jetzt kann er sich nicht mehr für Jesus entscheiden. Es ist fertig. Er ist so verstockt, es geht nicht mehr. Also wie gesagt, das ist nicht meine Position. Das ist die Position, die einzelne Ausleger haben. Deren werden ihr einfach begegnen danach. Die meisten Vertreter von dieser Auslegung würden sagen, das äußert sich dann auch, wenn jemand gegen den Heiligen Geist gelästert hat, in lautem Fluchen oder in einer lästerlichen Sprache, wenn es um Jesus geht. Der Friedhold Vogel hat ein Buch geschrieben, Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Friedhold Vogel, kennt ihr einige von euch? Ihr habt schon Bücher gelesen von ihm. Er war ein Evangelist von der EMK in Deutschland. Sehr, sehr ein guter Mann. Aber er hat das so definiert, das stimmt jetzt überhaupt nicht mit ihm überein. Er sagt, so äußert sich da laut zu lästern. Jemand lässt laut ab. Es ist interessant, da wird ganz stark von der Erfahrung her argumentiert. In der Schrift selber haben wir keinen Anhaltspunkt dafür, dass die erwähnten Zeichen, eben Fluchen, laut zu lästern und so, Hinweise darauf gewesen wären, dass jemand die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat. Das geht so weit, dass man dann sagt, das sind Leute, sobald die den Namen von Jesus hören, fangen die an schäumen und überhaupt und ganz schlimm. Also. Das ist nur Erfahrung, das ist, hat nichts mit dem Text zu tun. Auch ein Gläubiger kann die Sünde begehen, nämlich wenn er willentlich sündigt oder im Ungehorsam lebt, über längere Zeit, dann kann das unter Umständen zu permanentem, zu ewigem Heilsverlust führen. Die Schwierigkeit bei dieser Auslegung habe ich, weil da muss ich jetzt ehrlich sagen, was heisst das? Was heisst willentlich sündigen? Was heisst über längere Zeit willentlich sündigen? Könnt ihr mir irgendwie, also ich muss ein bisschen eine Linie haben, oder? Wie der Obama, wo er gesagt hat, a red line, don't cross this line. Und dann hat er gemerkt, jetzt kommen jetzt näher Zürcher und mit den Giftattacken, es könnte gleich sein. Dann hat er sie dann ein bisschen retto genommen und gesagt, don't cross this line. Dann sind sie wieder näher gekommen, dann hat er sie wieder näher genommen, oder? Was ist denn das? Was heisst denn willentlich sündigen? Was heisst das? Ist Fremdgehen willentlich sündigen? Wahrscheinlich schon. Aber wenn sich eine Frau von mir bückt mit einer weiten Bluse und ich merke, jetzt könnte ich einen Blick riskieren in Ausschnitt und ich schaue, ist jetzt da auch willentlich sündigen oder nicht? Oder wie ist das mit dem Lügen oder mit dem Neid oder mit dem Geiz oder mit dem Heucheln? Wo ist die Grenze? Leute, das ist mir viel zu schwammig, das kann es nicht sein. Also permanent in der Angst müssen zu leben, wenn ich irgendwo in eine Sünde tappe, dann könnte es sein, dass ich gegen den Heiligen Geist gesündigt habe, dass Jesus sagt, sorry, tschüss, ab und davon. Das kann es nicht sein. Das funktioniert schon nicht mit all dem, was der Frank vorher gesagt hat. Das beißt sich, das widerspricht sich. Also, man würde dann sagen, Hebräer 6, Hebräer 10, bekannte Stellen, die redet von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Das ist so ein bisschen die erste Variante. Spielart von dieser Variante 1 ist die Variante 2. Wo Ausleger würden sagen, das ist eine willentliche Ablehnung vom Evangelium, aber das können nur Ungläubige die Sünde begehen. Man würde dort sagen, Es sind die Pharisäer, die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben. Die sind eindeutig nicht gläubig gewesen, also können es nur Ungläubige sein. Ein paar Vertreter von dieser Ansicht